Wie ist die Lage?
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 Wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer.
Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation mit der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt seit über einem Jahr tagesaktuellen Fragen nach. Macher, Musikerinnen, Models, Mütter und Politiker, genauso wie Schwestern, Schüler, Schlachter, Freiberufler oder Helfer, also prominente Lenker oder unbekannte Denker, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute an.
Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist HVV Switch. Bus, Bahn, Fähre, Car und Ridesharing, alles in einer App. Das war Werbung. Herzlichen Dank.
Heute befrage ich den Spiegel-Bestseller-Autoren Manfred Geier. Ahoi, Herr Geier.
Ja, guten Morgen.
Lieber Herr Geier, Sie lesen am Freitag, für die meisten also heute, bei schönstem Wetter vor dem Alabama-Kino aus Ihrem neuesten Buch Die Liebe der Philosophen. Sind Sie schon angespannt? Denn Lesen und Schreiben sind ja zwei unterschiedliche Handwerke. Wie leicht fällt Ihnen das Lesen?
Das Lesen fällt mir natürlich auch nicht ganz so schwer. Also das Schwierigere ist das Schreiben. Es dauert ja auch länger. Man muss sich hinsetzen, man muss Ideen haben, man muss dann sich vorbereiten, muss es ausarbeiten. Aber ich habe ja immer schon auch dann aus den Büchern, die ich geschrieben hatte, Vorlesungen gemacht oder in Literaturhäusern Veranstaltungen mitorganisiert oder in Buchhandlungen darüber geredet. Also ganz unvertraut ist mir das Lesen und das Vorstellen eines Buches nicht. Und es macht Spaß. Man trifft ja Leute und man sieht also auch, wie ein Publikum reagiert. Ist natürlich immer interessant.
Wie kalkulierbar ist das denn? Ich sag mal, bei Comedians und so weiter, die wissen ungefähr, wann die Lacher kommen. Ich erwarte bei Ihnen jetzt eigentlich kaum Lacher, ne? Bei dem Buch.
Doch, man kann auch lachen. Also wenn ich mich jetzt darauf hinweisen, ich habe mir ja noch nicht überlegt, was ich vortragen werde. Aber wenn Sie schon Wert legen aufs Lachen, haben Sie natürlich recht. Fällt mir natürlich, könnte ich auch einiges vorlesen oder vortragen oder vorstellen, wo es zum Teil lächerlich zugeht.
Sie sollen ja noch nicht den kompletten Inhalt verraten, weil man soll ja da hingehen zur Lesung. Aber wie ist es denn nun mit der Liebe der Philosophen? Haben die es schwieriger, weil sie ständig über alles nachdenken und nicht einfach machen, was ja in der Liebe einiges erleichtert, wenn man sich da so einfach reinstürzt, ne?
Ja, so ist es. Da haben Sie völlig recht. Normalerweise ist es so und es ist ja auch so, dass die Philosophie der Liebe ja auch ein großes Thema ist. Also viele Philosophen haben über die Liebe nachgedacht. Da ist das, die Liebe das Thema. Aber es gibt natürlich auch ein Liebesleben der Philosophen selbst. Und da gibt es tatsächlich einige, wo ich sagen würde, sie waren in einer äußerst problematischen Situation, weil sie ständig reflektieren mussten. Und das war natürlich in Bezug für eine gelingende Liebesgeschichte, gerade auch am Anfang, verhängnisvoll. Also andererseits haben sie daraus wieder das Beste gemacht. Also die Verzweiflung oder das Misslingen von Liebesgeschichten hat wiederum auch beigetragen für die Ausarbeitung des philosophischen Werkes. Also das ist eine sehr schöne, verrückte Geschichte. Philosophen denken zu viel, deswegen klappt es manchmal nicht und daraus machen sie dann das Beste.
Nennen Sie doch mal Namen. Wen haben Sie denn alles so betrachtet und wer hat Sie denn am meisten im Weg gestanden?
Naja, ich habe ja vorher schon mehrere Biografien über Philosophen geschrieben und dabei immer mal auch die Sexualität oder die Liebesgeschichten behandelt, aber niemals richtig in den Mittelpunkt gestellt. Und das habe ich jetzt gemacht. Und es geht natürlich los mit dem ersten Philosophen, der für die europäische Philosophie wichtig ist. Das ist Sokrates. Damit beginnt eigentlich das Nachdenken über Lebensverhältnisse, über Denkmöglichkeiten. Und Sokrates ist der Erste, der dann auch über Eros, also über die Liebe nachdenkt. Und der Letzte ist Foucault, Michel Foucault. Das ist halt dann der letzte Autor, 1984 an AIDS gestorben. Und dazwischen ist Augustinus, hat Langzeitwirkungen, also die ganze Problematik der katholischen Priester, dass die nicht heiraten dürfen, dieses ganze Dilemma mit der Sexualität von Katholiken, das liegt bei Augustinus begründet. Also da kann man wirklich mal von Langzeitwirkungen reden. Aber es geht natürlich auch um Desart, also da geht es dann schon ziemlich heftig zu. Auf der anderen Seite der Purist dabei, aber immer über Liebe nachdenken, war Immanuel Kant. Also es ist ein großes Spektrum. Und weil Sie fragten, wer reflektiert am meisten und blockiert sich damit die Liebe, das war Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, ein unglaublich reflektierter Mensch. Und noch schlimmer bei Kierkegaard, also der Existenzphilosoph, der eigentlich ohne Reflexion gar nicht auskam und damit seine schöne Liebe zu Regine, einer jungen Frau, leider blockiert hat.
Finden Sie denn auch Antworten auf die aktuellen Fragen, die uns so umgeben? Also ich spreche von Flutkatastrophe, Corona-Pandemie. Flüchten Sie sich da manchmal in das Werk der Philosophen und finden da Antworten?
Naja, ich meine, es kommt darauf an, was man unter dem Leben versteht. Das Philosophieren oder das Nachdenken über Philosophie und auch manchmal das Schreiben über Philosophie ist im Grunde mein Beruf. Damit verdiene ich als Freiberufler, bin ja schon längere Zeit freiberuflich, auch mein Geld. Also wie jeder arbeite ich und insofern spielt die Philosophie für mich als ja, Geldverdienquelle auch eine Rolle. Aber ich kriege natürlich auch was vom Leben mit, also nicht nur in meiner nächsten Umgebung hier, sondern auch das, was auf der Welt passiert. Ich bin natürlich auch an Nachrichten orientiert und interessiert. Und manchmal hängen die Nachrichten oder das, was ich erfahre, natürlich auch wiederum mit philosophischen Überlegungen zusammen, die ich anstelle.
Was fasziniert Sie denn so an den Philosophen? Gab es schon genügend Krimi-Autoren oder warum sind es Philosophen, die Sie so betrachten?
Naja, also die große Phase eines exzessiven und intensiven Krimilesers, die habe ich hinter mir. Ich habe viele Krimis gelesen, vor allem auch die amerikanischen Krimis aus der schwarzen Serie, aber auch viele Franzosen und in der letzten Zeit dann auch Deutsche. Aber heute verstehe ich das eher als Zeitraubmaschinen. Ich verliere zu viel Zeit, wenn ich Krimis lese. Die schaue ich mir lieber im Fernsehen an oder im Kino. Also ich muss jetzt nicht auch noch Krimis lesen, um mich zu beruhigen.
Die Lesung, die Sie da am Freitag machen, beinhaltet ja auch eine Fragestunde. Ich habe mir überlegt, ist das nicht unfassbar anstrengend? Also ich sage mal, wenn Sie jetzt Krimi-Autor wären, dann kommen ja meistens Fragen so, ja, wie geht es mit der Rolle weiter und warum hat er dieses und jenes gemacht? Sie müssen sich ja tatsächlich so in diese ganzen einzelnen Personen reindenken. Oder was kommen da so für Fragen auf?
Ach, die Fragen sind ganz unterschiedlich. Es kommt natürlich darauf an, wer da ist. Also es gibt einige, hoffe ich jedenfalls, die sind selbst also auch philosophisch interessiert oder haben auch schon Bücher gelesen oder wissen schon Bescheid, was mit Kierkegaard oder mit Sokrates los war oder mit Martin Heidegger und seiner Liebe zu Hannah Arendt, also auch eine ganze Amour-Fou-Geschichte. Auf der anderen Seite gibt es natürlich dann auch ganz einfache Fragen, ja, wie sind Sie auf die Idee gekommen und was spielt sich denn da überhaupt ab? Und da sage ich mir immer, jede Frage hat das Recht, gestellt zu werden. Es gibt keine dummen Fragen, es gibt nur dumme Antworten. Also kann ich doch nur versuchen, die beste Antwort zu geben, die mir in dieser Situation spontan einfällt.
Wir haben jetzt immer wieder über Männer gesprochen. Eben erwähnten Sie Hannah Arendt. Haben weibliche Philosophen zu wenig Liebe in sich? Oder
warum? Nein, die haben auch, und viele von diesen Männern haben natürlich auch sehr kluge Frauen. Und ich habe dann auch diese Frauen, die spielen natürlich auch eine Rolle. Aber in diesem Buch habe ich den Schwerpunkt gelegt und deswegen habe ich auch nicht geschrieben, die Liebe der PhilosophenInnen, sondern ich habe wirklich geschrieben, die Liebe der Philosophen und bezog mich hier auf Männer mit der etwas, sagen wir mal, hinterlistigen Begründung. Ich bin nun mal ein Mann und kenne mich in der Liebe der Philosophen besser aus als in der Libido und in der Erotik der Frauen. Und insofern sollten Frauen mal über die Liebe der Philosophinnen schreiben. Das ist nicht unbedingt jetzt meine Aufgabe gewesen.
Der Krimi-Autor Sebastian Fitzek, so scheint es mir, haut mittlerweile alle halbe Jahre irgendwie ein Buch raus, auch in den unterschiedlichsten Themenbereichen. Wie langfristig denken Sie denn? Also in welchem Planungsstand sind Sie jetzt für das nächste Buch?
Ich brauche ungefähr immer, also wenn ich einen Auftrag habe oder wenn mein Vorschlag vom Verlag angenommen wird, brauche ich immer ungefähr durchschnittlich 2 Jahre. Also ein Jahr lang recherchiere ich nochmal, lese, denke nach, gehe viel spazieren, fahre Fahrrad, unterhalte mich, gehe in Kneipen, rede mit Leuten und ein Jahr lang schreibe ich. Jetzt war ja Corona, dieses Buch ist im letzten Jahr schon erschienen. Jetzt habe ich ein neues kleines Thema am Wiki gehabt und habe da auch schon wieder ja, was Kleineres geschrieben, das dann im nächsten Jahr erscheinen wird.
Viel Fahrradfahren, spazieren gehen, das hört sich ein bisschen danach an, dass sich in der Corona-Pandemie für Sie gar nichts geändert hat, oder? Weil das haben ja viele jetzt erst entdeckt.
Ja, also in der Corona-Pandemie hat sich natürlich was geändert im Bezug auf meinen Alltag. Also ich konnte natürlich nicht mehr das machen, was ich manchmal gern gemacht habe. Ich konnte nicht einfach spontan ins Kino gehen. Man konnte nicht in die Restaurants gehen. Man konnte abends nicht in die Kneipen gehen. Also all das, was bei mir zum Leben gehört. Aber ich konnte mich natürlich konzentrieren auf das, an dem ich dann gearbeitet habe. Insofern war ich in dieser Zeit etwas stärker konzentriert und nicht so sehr auch abgelenkt.
Wie sieht denn für Sie so die optimale Situation aus, wenn es um Philosophie geht? Also ich sag mal, wir Unstudierten, wir sitzen ja dann häufiger in der Küche und philosophieren und trinken Alkohol dazu und denken über das Leben nach. Wie ist das denn bei Ihnen? Hilft Alkohol?
Beim Alkohol ist es immer so, dass man sich einbildet, dass es hilft. Also ich hatte schon manchmal wirklich gute Ideen, wenn ich abends mehr getrunken hatte und dann nochmal im Bett oder am Schreibtisch mir Gedanken aufgeschrieben habe. Also da war ich dann plötzlich überzeugt, oh, das ist ja eine tolle Lösung eines Problems oder so müsste ich das schreiben. Und dann habe ich mir auch Notizen gemacht. Der Alkohol hilft also, nur meistens, wenn man am nächsten Tag dann das gelesen, was man aufgeschrieben hat und dann im nüchternen Zustand darüber nachdenkt, da lockert sich dann doch die Faszination und dann denkt man, oh Mann, so richtig gut war das ja doch nicht, was du da gedacht hast.
Ich sag mal, jetzt am Freitag ist ein Heimspiel, aber mit wie viel Leidenschaft reisen Sie denn jetzt so durchs Land, um dann manchmal auch relativ ja ungewiss vor vielleicht nur 100 Leuten, aber auch manchmal vor 300 Leuten irgendwie zu lesen?
Ich habe immer ein gutes Gefühl. Ich freue mich immer auf Lesungen. Ich werde auch oft von Leuten eingeladen nach Ulm oder was weiß ich, nach Aachen, die mich auch schon ein bisschen kennen im Laufe der letzten Jahre. Da gibt es schon fast so was wie ein kleines Stammpublikum. Ich freue mich, wenn die da sind. Ich rede mit ihnen und ich habe oder bilde mir ein, dass es so ist. Immer noch eine gute Resonanz. Also die Menschen sitzen da mit großen Augen. Ob sie wirklich große Ohren haben und wirklich aufmerksam zuhören, kann ich natürlich nicht genau beurteilen. Aber sie machen zumindest den Eindruck und danach sind immer interessante Gespräche. Also von daher freue ich mich auch, sagen wir mal, mit Menschen zu reden, die das gelesen haben oder es lesen wollen, was ich geschrieben habe.
Für uns Anfänger in der Philosophie, was ist denn so eine gute Einstiegsdroge? Ich weiß, dass ich nach dem Abi am Strand gelegen habe und Schopenhauer gelesen habe. Das kommt mir heutzutage sehr, sehr merkwürdig vor, ehrlich gesagt, dass ich überhaupt angefangen habe, darin zu lesen. Was wäre denn jetzt eine gute Einstiegsdroge? Also nicht nur Ihr Buch, aber welcher Philosoph?
Naja, also sagen wir mal so, wenn man jung ist und im jugendlichen Sturm und Drang ist und natürlich auch manchmal schon die großen Probleme des Lebens stellen möchte und manchmal auch schon zu tiefen Depressionen neigt, weil man langsam merkt, dass das Leben doch nicht so gut ist, wie man es als Kind sich gewünscht hat, da empfehle ich immer, lest Nietzsche. Zumindest als Einstieg, weil Sie sagen Droge. Also Nietzsche kann auch zur Droge werden. Man muss natürlich dann, wie bei vielen Drogen, auch versuchen, wieder runterzukommen und dann noch ein paar andere Philosophen zu lesen und sich nicht in Nietzsche, in seiner Weltsicht verlieren.
Sie haben gerade eben das Wort Kneipe ja schon erwähnt. Das bringt mich dazu, die Top 3 heute so zu gestalten, dass ich Sie gerne fragen möchte, was sind denn Ihre Lieblingskneipen? Was ist denn auf Platz 3?
Gegenwärtig hängt natürlich davon ab, was ist offen, also wo kann man heutzutage...
Ja, wenn es jetzt normalerweise aufhört.
Wenn es normal offen hätte, da wäre auf Platz 3 das 439 in der Vereinsstraße, geleitet von Carla, die derzeit allerdings sehr verzweifelt ist, weil sie von der Stadt nicht die Unterstützung bekommen hat, die sie sich erwünscht hat. Und zurzeit ist deswegen die Kneipe oder das Lokal zu. Sie renoviert innen drin und ob es wann und wie sie das wieder aufmachen wird, ist unklar. Und Platz zwei. Ich bin nicht mehr so beweglich wie früher. Also ich bin schon beweglich, aber ich laufe nicht mehr so in der ganzen Stadt rum. Ich gehe jetzt auch nicht mehr unbedingt zu Max und Konsorten am Bahnhof, hat sich ja auch verändert. Oder auf dem Kiez zum Blauen Peter Nummer 4 oder so. Jetzt bleibe ich hier eher im Viertel. Auf Platz 2 ist bei mir die Bodega auf der Schanzenstraße.
Und Platz 1?
Platz 1 ist immer dann genau gegenüber, da brauche ich ja nur über die Straße zu gehen. Das ist die Sonnenseite. Die wird geleitet von Kim und Anna. Das ist ein bisschen Nachbarschaftskneipe mit intelligenten, lebenslustigen, aber auch manchmal verzweifelten Leuten, mit denen man über Philosophie reden kann, obwohl sie von Philosophie als Beruf keine Ahnung haben.
ungern korrigiere ich Sie, aber bevor die Leute da in der Schanzenstraße rumirlichtern, die letzten beiden Kneipen sind
in der Weidenallee. Ja. Sehr schön. Im Schanzenviertel hier, aber in der Weidenallee, Sie haben völlig recht. Ich brauche ja nicht
Herr Geier, Weidenallee, ich bin sicher, dass gleich uns, hier vorne. Wenn das 439 aufmacht, dass wir uns da sehen. Bis dahin wünsche ich Ihnen zunächst erstmal eine tolle Lesung und ganz viel Erfolg mit Ihrem Buch weiterhin. Hat mir sehr viel Freude bereitet und ich sage Ahoi.
Ja, und ich sage Moin Moin.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik mit der Hamburger Morgenpost.